Hallo, liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio, die Folge Nummer 127. Yay, ein Jubiläum, genau.
Zumindest für uns.
Für uns, genau, 7 Bit sind voll. Und wir haben etwas Besonderes, wir haben einen Studiogast heute, Tobias Akanoki.
Hallihallo.
Er kann uns ganz viele Dinge erzählen über Firmwareentwicklung in Berlin und wie man das optimiert hat.
Oder überhaupt über die Berliner Freifunk-Community, wie ist der aktuelle Stand. Aber vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Wie lange machst du denn schon Freifunk? Wie bist du dazugekommen?
Ich kann gar nicht so genau sagen, wann ich wirklich angefangen habe. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall 2021 schon an diversen Projekten beteiligt war. Da haben wir zum Beispiel die Segenskirche wieder in Betrieb genommen. Ich war aber davor auf jeden Fall schon aktiv und eigentlich dazugekommen bin ich, weil in der Nachbarschaft irgendwann ein Freifunknetz aufploppte. Das habe ich nur ganz schwach irgendwie mal gesehen. Dann war der Antrieb da, sich da irgendwie mal anzuschließen. Dann habe ich irgendwann angefangen, meinen Nachbarn zu überreden, oben bei seinem Dachstandort auf dem Balkon eine Antenne hinzupacken und konnte mich dann darüber dann auch anschließen. Und dann war eben die Motivation da, auch ans restliche Netz angeschlossen zu werden. Also das Berliner Netz unterscheidet sich ja so ein bisschen von anderen Freifunknetzen dadurch, dass es wahnsinnig viele Richtfunkstrecken hat und sich sehr weit erstreckt. Und ja, so habe ich dann irgendwie da die Initiative ergriffen, Leute wieder ins Boot geholt und geguckt, dass die Segenskirche, die ja ehemaliger Standort war, durch den Turmumbau dann inaktiv war, dass die wieder neu aufgebaut wurde und wieder ins Netz integriert wurde. Und so bin ich zum Freifunk gekommen.
Also gerade in der Zeit, wo man sich auch nicht treffen konnte, oder? Das war ja, du hast 2021 gerade gesagt.
Da. Genau, also das war schon genau diese Zeit, aber man hatte natürlich auch Zeit. Also
genau, wir hatten auf einmal alle Zeit. Und
sich neue Hobbys zu suchen.
Ja, ich glaube, in der Pandemie ist da relativ viel passiert. Mhm. Also da tauchten dann plötzlich irgendwelche ganz neuen Admin-Schlüssel auf der Zwiebel. Genau, und ich wusste gar nicht mehr, wer da dran rumfummelt.
Ja. Genau, aber sehr schön, dass immer noch Leute inspiriert, auch mitzumachen oder sich das mal anzuschauen, was da vor sich geht und was da passiert. Hast du einen entsprechenden Background, dass du dann dich damit beschäftigt hast oder warst du einfach nur neugierig?
Ja, Funk war schon immer interessant. Also ich habe in der Jugend habe ich CB-Funk gemacht. Meine Amateurfunklizenz habe ich nie gemacht, aber CB-Funk und Packet Radio, also Datenübertragung im CB-Funk, das waren so Dinge, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Und dann irgendwann ist man Richtung Internet abgebogen, ist auch mein Business, also Daten und dergleichen und Datenübertragung ist einem dann nicht fremd. Und Freifunk ist einfach ja, spannend und interessant und heute ist das auch mein einziger Internetanschluss. Ich habe nichts anderes mehr.
Dito.
Also vorbelastet sozusagen zu Freifunk gekommen und dann direkt mit eingestiegen. Aber du hast wahrscheinlich nicht sofort angefangen, Firmware zu entwickeln, sondern hast auch erstmal kennengelernt, wie das System funktioniert. Und
genau, also hier in Berlin haben wir ja 2 Firmware-Varianten. Also wir haben ja quasi die Falter-Firmware als aktuelle Firmware. Und es gibt noch dieses BBB-Configs, was quasi Skripte sind, die aus einem, ja, Konfigurationsfall quasi Firmware bauen, die dann eher an den großen Standorten eben ist, wo viele Geräte zu provisionieren sind. Und ja, dadurch, dass der Standort dann auch relativ schnell etwas komplexer wurde mit zunehmendem Interesse an den ganzen Sachen, biegt man dann da eben irgendwie ab und ist dann auch ruckzuck im Bereich der Firmwareentwicklung mit verhaftet.
Vielleicht noch kurz, BBB steht für Berlin Backbone.
Genau, das ist historisch. Hat das so angefangen, so der Urschleim der Freifunkbewegung überhaupt und hier in Berlin war, dass so bestimmte Standorte, also so vor allem so aus dem künstlerischen Hintergrund, die Idee hatten, sich untereinander zu vernetzen und dafür einen Backbone aufbauen wollte. Und später kamen dann noch Mesh-Netzwerken dazu und dann wurde Freifunk so entstand so als Label für diese ganze Bewegung hier in Deutschland und ja.
Und Berlin hat ja gewisse topografische Vorteile, dass man so Richtfunkverbindungen zwischen Gebäuden ganz gut auch stadtweit hinbekommt.
Genau, und wie Tobias schon gesagt hat, es gibt hier sehr viel Richtfunk. Wir haben exponierte Standorte mit sehr vielen Geräten, die da in Betrieb genommen also sind, die auf 5 GHz und auch auf 60 GHz hin und her funken. Also, und du hast vorher erzählt, dass du bei dir zu Hause irgendwie wirklich sehr schnell ins Internet angebunden bist.
Ja.
Mit 60 GHz Links.
Genau, also ich habe inzwischen eben 2 60 GHz Links auf dem Dach direkt. Der längere ist so um die 4 Kilometer lang und ich kriege, also jetzt Punkt zu Punkt, kriege ich auf jeden Fall das Gigabit hin. Und bis zum nächsten Gateway, von dem es ja 5 in Berlin gibt, also habe ich 2 Gateways, die ich mit jeweils einem Hop eben erreichen kann. Und so, ja, je nach Tages- und Uhrzeit kriege ich so um die 600 Mbit up und down eben hin. Und so ein bisschen künstlicher Natur, so IPERF-3-Tests zu einer guten Zeit, zu einem guten Provider, sind auch mal so um die 900 Mbit dann im Downstream eben drin. Und das ist schon für einen Internetanschluss, für den man einmalig die Hardware hingestellt hat und den Strom bezahlt und ansonsten keine Kosten hat, ist das schon eine tolle Sache.
Aber naja, eine Ausnahme, keine Regel, das kann man so sagen.
Absolut.
Aber keine Kosten stimmt ja auch nicht. Du bringst dich ja ein, engagierst dich in der Community. Das sind jetzt keine Kosten im monetären Sinne, sondern du gibst ja auch der Community irgendwas.
Klar, aber das ist bei jedem Hobby so. Ja. Also ein Hobby kostet dich immer Geld. Wenn es kein Geld kostet, ist es kein Hobby. Genau, also was man einfach in Berlin sagen muss, ist, wir haben ja wirklich, also das Netz ist ja riesig. Also das erschreckt sich ja wirklich von Spandau bis an den Müggelsee und von Reinickendorf bis nach Schönefeld. Und ich habe einfach mal vorhin nochmal geguckt, wir haben ja diese Hopclass-Karte, wo man dieses Netz mit der Topografie eben einsehen kann. Und wir haben 650 Standorte, die Statistiken senden. Und dieses Kernnetz, was eben über diese Richtfunkstrecken verbunden ist, das macht über 100 Standorte inzwischen aus. Und natürlich an jedem dieser Standorte oder an vielen dieser Standorte sind ja mehr als ein Gerät auch verbaut. Also diese Geräte, die wir aktuell im Monitoring und so haben, das sind 1750 Geräte sind es, die so erreichbar sind und quasi irgendwelche Antennen darstellen oder Kernrouter.
Genau, also das sind die Knoten, die tatsächlich meshen. Also nicht Endgeräte, die an dem virtuellen Access Point des jeweiligen Geräts dranhängen. Und ja, hast du eine Idee, wie viele Clients, also Endgeräte wir ungefähr bedienen?
Das ist wirklich schwierig, weil wir diese Statistiken, soweit ich das weiß, nur bei der BBB-Configs-Firmware standardmäßig haben. Hm. Das heißt, wir haben sie eigentlich nur bei diesen ganz großen, Leuchtturmstandorten. Davon erfüllen aber viele auch nur diese Leuchtturmfunktion. Das heißt, sie sind eigentlich Netzverteiler. Manche davon decken gar keine Clients wirklich ab. Und es gibt bei den ganzen anderen Nodes, die wir haben, ist diese ganze Statistikgeschichte eine sehr freiwillige Sache. Viele Leute aktivieren die auch nicht aus einer ideologischen Sicht heraus. Und damit ist natürlich diese Statistik auch nicht verfügbar. Also wir wissen bei den BBB-Config-Standorten, dass wir da so zwischen 1700 und 2000 Clients zu jeder Tageszeit quasi drauf haben, netzweit. Aber es ist eben, wie gesagt, 100 Standorte in etwa. Und von den 650 Standorten ist das einfach ein Bruchteil.
Ja. Also jetzt kein riesiger Service, aber doch schon beträchtlich.
Ja.
Und ja, seit ewigen Zeiten auch mein einziger Internetanschluss.
Da gibt es, glaube ich, in Berlin einige, weil das Netz halt durch das Berlin Backbone auch gut funktioniert einfach und man da eine gewisse Stabilität auch sieht im Netz. Und ihr seid ja auch in den letzten Jahren dabei gewesen, die Standorte laufend auch zu modernisieren. Also dass alte Hardware ersetzt wurde, dass auch neue Standorte dazukamen teilweise.
Ja, das ist auch teilweise inzwischen wirklich zwingend notwendig. Also ich meine, das vieles stammt aus einer Zeit, wo ich noch selber gar keinen Freifunk gemacht habe. Teilweise sind auch die Kabelanlagen und die Antennen sind auch eben so alt. Und das Wetter setzt den Geräten eben, gerade diesen Outdoor-Geräten, doch sehr zu. Also es gibt da immer wieder Beispiele, wo Leute Antennen abbauen, aus denen das Wasser rausläuft, weil einfach Vögel die teilweise kaputt gepickt haben, wo man sich fragt, okay, wie hat dieses Ding noch irgendwas senden können oder funktioniert? und sehr viele kaputte Kabel. Also wir haben jetzt seit, ich glaube, 1,5, 2 Jahren haben wir UISP im Einsatz. Das ist quasi proprietäre Netzwerkmanagement-Software von Ubiquiti. Also wir haben sehr viele Ubiquiti-Geräte und nutzen das, haben das angefangen zu nutzen, damit wir Firmware-Updates und dergleichen ausrollen können. Und wir sind da aber auch in der Lage, Monitoring eben drauf zu setzen. Also wir wissen dann, wenn Geräte ausfallen, wir wissen, wenn Geräte DFS-Hits haben, sodass wir gegebenenfalls Frequenzen ändern können. Und wir kriegen damit sogar mit, wenn Geräte auf ein niedrigeres Netzniveau fallen. Also wenn das Erste, was passiert ist, einzelne Adern vom Netzwerkkabel sind eben dann kaputt und dann fällt das Gerät eben von einem Gigabit auf 100 Mbit in seiner Netzwerkverbindung. Und dann weiß man, da müsste man mal hin und gucken, was da los ist.
Ja, aber ihr setzt diese Ubiquiti-Geräte und Firmware tatsächlich nur für die Richtfunkstrecken auch ein, oder?
Genau, das wird überwiegend für diesen Richtfunk eingesetzt. Da ist es eben ja, zwar proprietär, aber es ist eben sehr stabil. Und jetzt gerade bei 60 Gigahertz, es gibt einfach auch keine wirklich nutzbare offene Software dafür, die man eben einsetzen könnte.
Ja, und das kommt dann noch dazu, dass es eben dieses Time Division Multiple Access, also TDMA, Implementierung dann in diesen Geräten gibt, die einem halt auf so längere Richtfunkstrecken halt ordentliche Performance geben. Man kann bei OpenWRT kann man das Timing auf dem WLAN-Layer ja verändern, aber durch einen TDMA-Algorithmus bekommt man halt wesentlich mehr Durchsatz. Ja.
Habt ihr euch denn mal OpenWisp angeschaut? Das ist ja auch so eine Verwaltungssoftware für drahtlose Netzwerke.
Also ich habe das am Rande mitbekommen, dass das gibt, aber selber angeschaut habe ich mir das nicht.
Naja, dann kann man das ja in der Zukunft immer noch machen.
Ja.
Genau, wie läuft das denn in Berlin mit der Community? Also wir haben jetzt ja mitbekommen, dass es gibt Standorte, die gemeinsam betreut werden. Es gibt offensichtlich eine Community. Wie viele Leute sind da aktiv?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil Berlin jetzt nicht so zentralistisch organisiert ist wie andere Freifunk-Communities. Das heißt, es gibt nicht einen zentralen Verein, der Infrastruktur managt und Standorte managt und Firmwareentwicklung managt. Also es ist wirklich eine sehr offene Sache, zu der jeder eben beitragen kann, so wie er lustig ist. Was jetzt es in den letzten 2, 3 Jahren eben gab, waren so Community-Tage. Einmal immer mit dem Fokus auf Organisation und dann im abwechselnden Rhythmus mit so einem Hackday, der eben in die Richtung ging, wirklich aktiv an gewissen Themen zu arbeiten. Und da waren meistens so bis zu 20 Leute eben da. Aber das ist nur ein Bruchteil der Community. Es gibt auch viele Leute, die aktiv sind, die aber einfach gar nicht zu irgendwelchen Treffen gehen und sich da auch nicht blicken lassen.
Das sind schon ganz schön viele Leute tatsächlich, die dann zusammenkommen. Ich meine, jeden ist ja auch einmal im Monat das große Treffen in der Seabase, wo traditionell ein Treffen stattfindet, was früher mal Waveflöten hieß und jetzt noch einmal im Monat stattfindet. Und da kommen tatsächlich ja auch immer mal neue Leute vorbei, die irgendwie von Freifunk gehört haben, wissen wollten, was das ist, wie sie mitmachen können und eben auch andere Leute aus der Community selbst und auch aus verschiedensten Stadtteilen. Ich meine, das ist ja auch in Berlin. Sind ja schon ganz schöne Entfernungen. Ich weiß nicht, wie weit es von hier bis oder von Mitte bis zum Teufelsberg ist oder so. Das ist ja auch schon
eine ganze Ecke. Von Mitte bis zum Teufelsberg kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die längste Funkstrecke ist die Funkstrecke zum Teufelsberg. Also das ist ein 60 Gigahertz Link mit so einer Ubiquiti Extreme Range, 60 Gigahertz. Der hat 9,4 Kilometer und einen Datendurchsatz theoretischer Natur von 1,95 Gigabit.
Da ist aber noch die Frage, hast du selber mal geschaut, wie es bei Regen und schlechtem Wetter und Schnee aussieht? Da bricht das ja auf jeden Fall ein oder in dem Fall auch zusammen. Aber die Geräte, die schalten dann auf 5 Gigahertz runter, oder?
Die haben 5 Gigahertz Backup. Mhm. Das ist aber so, dass das nicht zwingend komplett wegbricht. Also die Verbindungen, die sind schon sehr, sehr stabil, gerade mit den neueren Firmware-Versionen und so und wenn sie gut ausgerichtet sind. Das war am Anfang ein großes Problem, die wirklich auszurichten, weil die Software von Ubiquiti da nicht viel Einblick gegeben hat. Also man hatte eigentlich nur den Pegel und das war zum Ausrichten einfach eine sehr frickelige Angelegenheit. Und inzwischen haben die das stark verbessert. Das heißt, die bieten in der Web-Oberfläche so einen Sektor-View an und man sieht da genau, welcher Sektor quasi von der Antenne eben zum Senden und Empfangen benutzt wird und kann die daher sehr genau und viel, viel besser ausrichten. Und wo wir, sagen wir mal, in der letzten Regensaison eigentlich noch sehr viele Ausfälle hatten, haben wir das in der letzten Regensaison haben wir eigentlich kaum noch Aufsätze auf diesen 60 Gigahertz Strecken gehabt. Also die brechen in der Bandbreite ein, aber dass die Links noch komplett brechen bei den Distanzen, die wir haben, das passiert eigentlich nicht.
Aber ist es in dem Fall dann schon klar, dass es dann immer noch mit 60 Gigahertz funkt,
ja, und
nicht mit 5
Gigahertz? Du siehst in den Interfaces genau, was gerade aktiv ist. Und dann brechen die Verbindungen teilweise in der Form weg, dass du dann statt der maximalen 1,9 Gigabit, dass dann da vielleicht nur noch 800 sind oder so. Aber im Vergleich zu den 5 Gigahertz Geräten, also das meiste in Berlin ist 5 Gigahertz AC. Und dann sind diese Bandbreiten sind immer noch den 5 Gigahertz einfach deutlich überlegen.
Haben wir eigentlich die Übersicht, wie viele Communities tatsächlich so viel auch so mit Richtfunkstrecken arbeiten? Haben wir auch keine Idee davon, oder?
Nee. Ich glaube, da wird keine Statistik irgendwie irgendwo erhoben. Also wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das feststellen könnte, wer da viel macht. Aber ich glaube, je größer die Community, desto wahrscheinlicher.
Dass es das auch gibt, ja.
Genau.
Ich glaube, deine Stadt muss das auch hergeben. Also von der Du musst einfach den Zugang zu höheren Gebäuden haben und es muss auch höhere Gebäude geben, die Teile der Stadt überragen oder von denen du aus einfach solche Strecken aufbauen kannst. Und Berlin hat diese einfach. Und der Vorteil ist auch, wenn man jetzt anguckt, also was sind solche Standorte? Es sind natürlich Privatstandorte, aber die wirklichen Leuchtturmprojekte sind dann häufig eben Rathäuser, Kirchen, also öffentliche Gebäude, wo dann ein Draht besteht. Und ich glaube, dass Berlin da, also auch, da ist ja auch Stadtteil von Stadtteil zu Stadtteil, ist es stark unterschiedlich. Also Neukölln und Kreuzberg sind da sehr aktiv, da gibt es sehr viele Gebäude. Andere Stadtteile haben das nicht so für sich entdeckt und da gibt es auch Widerstand.
Ja, in den Bezirken ist es ja auch teilweise weggebrochen, als dann die Leute nicht mehr da waren oder auch die Ansprechpartner in den Ämtern irgendwie gegangen sind. Also es war tatsächlich auch sehr stark vom Faktor Mensch abhängig, wie weit man da auch gekommen ist und was man erreichen konnte.
Ja, das Schöne ist, dass es sich in Berlin über Generationen erstreckt. Ne? Also ja, man kann jetzt schon von der dritten oder vierten Generation reden. Also
jetzt vierte nicht, Generation Freifunkers, meinst du? Oder,
also natürlich jetzt nicht in der üblichen Art, wie so Alterskohorten dann durchgehen, aber so, es ist ja im Prinzip auch immer ein Durchlauferhitze. Ne? Leute sind am Anfang ihrer IT-Karriere, haben Engagement und dann kommt halt irgendwann die Familie, man zieht sich ins Familienleben zurück und dann kommen halt wieder neue Leute nach. Es gab natürlich auch schon so Freifunkprojekte in anderen Städten, die waren dann irgendwann einfach komplett erledigt, die waren ziemlich am Boden. Unter Umständen ging es dann wieder weiter, aber in Berlin ist es eigentlich kontinuierlich geblieben, würde ich sagen. Also natürlich gibt es Fluktuationen, aber es ist kontinuierlich geblieben.
Ja, und in Berlin haben wir das Glück, dass es halt die Berlin Backbone Standorte, da gab es ja mal die Förderung vor mittlerweile auch 12, 13 Jahren über die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, wo überhaupt erstmal grundsätzlich die Standorte erschlossen oder die vorhanden waren, auch damals modernisiert worden sind, wo ihr jetzt die Nanostations wegräumt. Das ist halt vor 10, 12 Jahren alles aufgebaut worden.
Ja, was man da auch sagen muss, ist, dass die Stadtfunk GmbH, die steckt ja auch gerade jede Menge Geld eben in diese Umrüstung. Also es gibt da durchaus Leute, die auch Geld privater Natur eben in den Freifunk fließen lassen, aus förderungswilligen. Mhm.
Genau, die Stadtfunk ist ja eine gemeinnützige GmbH, die sich da schon seit längerem auch mit engagiert und hilft, Freifunkstandorte mit zu betreiben.
Genau, also der 60 Gigahertz Ausbau, wie wir den heute haben in Berlin, der wäre ohne deren Unterstützung garantiert nicht möglich gewesen.
Hm. Was kostet so diese 60 Gigahertz Geräte, die jetzt zum Beispiel hier diese Funkstrecke zum Teufelsberg herstellen?
Da bist du im Bereich von, glaube ich, ein Gerät 900 Euro. Also das heißt, du hast eine Funkstrecke, die dann in etwa 2000 Euro an Equipment kostet, nur für die Antennen. Dann hast du noch den Rest, den der Standort ausmacht, Kabel etc. So, und es geht schon ein bisschen auch günstiger. Also meine Verbindung zum Rathaus Neukölln ist zum Beispiel eine Wave Long Range. Da bist du dann bei so 500 Euro für das Gerät.
Okay, aber 500 Euro pro Stück. Okay,
ja.
Das ist schon immer noch ordentlich Geld.
Ja. Genau, wie sieht denn so ein Standort aus? Also zum Beispiel an der Segenskirche. Vielleicht können wir das mal kurz ein bisschen beleuchten. Weil du gesagt hast, ihr habt ja da so Configs und das kann quasi provisioniert werden, deployed werden und dass man, da gibt es ja wahrscheinlich auch eine gewisse Standardisierung, wie so Standorte aufgebaut werden.
Genau, also die Segenskirche ist da ein bisschen besonders, weil sich der Standort über zwei Ebenen erstreckt. Also du hast ganz oben im Turm hast du was, das ist das Oktogon, also das ist quasi ein achteckiger Raum. Da sind Antennen untergebracht, die die Richtfunkstrecken in die anderen Bezirke und so ermöglichen. Und weiter unten im Turm auf der Glockenebene, da hast du den eigentlichen Chorrouter und dort hast du auch nochmal Antennen für die Nahfeldversorgung. Da hängen also in jede Richtung hängt da einmal ein Antennenpaar, einmal mit 2,4 Gigahertz und einmal mit 5 Gigahertz. Und dann zwischen den beiden Ebenen gibt es eben eine Glasfaserverbindung, um das eben zu entkoppeln. Oben gibt es nochmal einen Switch, der 10 Ports hat und dann hängen da, glaube ich, aktuell so 8 Antennen oder sowas in die einzelnen Richtungen eben dran. Eine davon 60 Gigahertz, der Rest ist da alles 5 Gigahertz AC gebaut. Mhm. Von der Konfiguration her ist es so, dass ja, das Hauptproblem ist, du möchtest einen Standort aktuell halten, aber du möchtest nicht für jedes Update dorthin fahren müssen, um dann vor Ort das zu updaten. Das Problem ist also, dass du versuchst, eine Konfiguration zu bauen, die du vielleicht vorher auch ordentlich testen kannst, die immer gleich abläuft und wo du dir sehr sicher sein kannst, dass wenn du das da drüber flashst, dass da alles noch funktioniert. Und dafür wurde BBB Configs entwickelt, was ein Ansible Repository ist, was quasi Scripts hat. Dann wird der OpenWRT Image Builder benutzt und hinten fallen letztendlich fertige Images mit einer vollständigen Konfiguration raus. Und die können wir dann eben auf die Standorte flashen. Da sind dann alle VLANs konfiguriert, die wir für die einzelnen Antennen haben, alle Meshnetze, alle IP-Adressen. Das ist dort alles hinterlegt.
Und der Core-Router, was ist das so ganz konkret für eine Hardware?
Also der Core-Router übernimmt quasi das eigentliche Routing. Also wir haben zwei unterschiedliche Routing-Protokolle in Berlin aktuell im Einsatz. Das ist immer noch OLSR für IPv4 und es ist Babel für IPv6. Und der Core-Router ist letztendlich wirklich die eigentliche zentrale Denkeinheit von dem entsprechenden Standort. Und die Antennen selber, insbesondere diese Richtantennen, die agieren eigentlich nur als eine reine Datenbridge. Also die sind quasi wie ein Netzwerkkabel zwischen Standorten zu verstehen.
Genau, und welche Hardware ist das? Also
das ist weitestgehend Consumer-Hardware, also für die allermeisten Standorte.
Nee, ich meine auch der Core-Router selbst, ist das irgendein spezielles Modell oder ist das ein PC oder ein Raspberry Pi?
Nein, das sind Consumer-WLAN-Router letztendlich. OpenWRT unterstützt daher, glaube ich, inzwischen weit über 1000 unterschiedliche Geräte. Und da sind natürlich jetzt bei den größeren Standorten Geräte, die ein bisschen mehr Leistung haben, also sag ich mal, die schon Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 7 haben, da hast du dann entsprechend viel CPU-Leistung auch. Aber ansonsten ist das überwiegend Consumer-Hardware.
Ist ja überall so.
Genau, aber du kannst natürlich auch auf deinem eigenen Standort eine VM auf dem NAS laufen lassen, ist durchaus potent genug. Oder du kannst einen stinknormalen x86-PC nehmen. Mhm. Du kannst das auf dem Raspberry laufen lassen. Also das ist alles sehr flexibel. Die Frage ist am Schluss, wie viel Datendurchsatz willst du damit erreichen können? Mhm. Und da sind irgendwo Grenzen gesetzt. Und Das ist, glaube ich, überwiegend ein limitierender Faktor bei den Geräten, die nicht per Richtfunk an das Hauptnetz angebunden sind. Die werden dann ja letztendlich über VPN-Tunnel an die Freifunk-Exit-Server angebunden. Und da kommt teilweise WireGuard zum Einsatz und dann bist du einfach beschränkt in dem, was die Hardware eben leisten kann.
Und das ist so gut dokumentiert, dass da jeder kommen kann und sich so einen Standort aufbauen kann, oder?
Wir haben versucht, das gut zu dokumentieren. Also die Dokumentation, würde ich sagen, ist in den letzten Jahren da definitiv besser geworden. Aber wir helfen natürlich auch gerne. Also es gibt einen sehr großen Chat, der auf Matrix eben läuft. Da sind, glaube ich, auch ein paar hundert Leute drin. Also da sieht man nochmal zu der Größe der Community, die ist da schon größer. Allerdings muss man auch sagen, dass im Berliner Freifunk-Chat auch durchaus Leute aus anderen Communities eben aktiv sind, die sich da eben auch mit der Berliner Community austauschen.
Und ist dieses Modell, hat es übergegriffen auf andere Communities? Ich meine, die Vermutung liegt jetzt nahe.
Glaube ich nicht so. Also es gibt sehr viele Communities, die ihre Firmware zentralistisch mit Klon bauen. Und das Berliner Modell, es wird noch in Eggersdorf eingesetzt. Also die benutzen eben auch die Berliner Freifunk-Firmware. Aber ansonsten ist, glaube ich, diese Berliner Firmware-Entwicklung eine sehr alleinstehende.
Ja, das liegt auch an dem OLSR. Das ist historisch.
Also in Weimar schreiben wir auch immer noch davon ab.
Aber dann Falter-basiert, nicht BBB-Config.
Nee, BBB-Config nicht, sondern eher das in Richtung Falter. Also das hat sich inzwischen so ein bisschen divers entwickelt. Da ist, glaube ich, nicht mehr so viel Kompatibilität dabei. Aber die Konzepte, da gucken wir schon immer gerne mal nach Berlin, was da gerade passiert und versuchen das auch da mit einzubauen.
Ja, es gibt da auch so ein bisschen Rückstau. Also die Firmware ist durchaus in Teilen etwas veraltet. Also es gibt ja neuere OpenWRT-Versionen und es ist
24.10
ist genau,
jetzt draußen. Genau. Ist jetzt draußen?
Ja? Ist schon länger, ja, schon seit länger. Februar.
Als ich das letzte Mal kompiliert habe, war es noch nicht stable. Also, ja, okay.
Und das ist nicht so ganz einfach, eben die Software von den ganzen Geräten eben auf ein anderes Niveau zu heben. Zum einen gab es eben Änderungen in den einzelnen
in den Konfigurationsskripten wahrscheinlich oder in den Config-Dateien zum Beispiel. Ja,
darin, wie OpenWRT eigentlich mit gewisser Hardware umgeht. Mhm. Und das macht es nicht so ganz einfach, die ganzen Geräte zu updaten. Und Leute können eben ihre Konfiguration jederzeit manuell ändern. Und man weiß letztendlich gar nicht so genau, ob Leute ihre Konfiguration vielleicht manuell angepasst haben. Das heißt, man kann nicht einfach trivialerweise sagen, ja, wir überschreiben das mit was Neuem und das wird dann schon laufen. Also das heißt, ein Auto-Update bedeutet eben mitunter, dass man Geräte kaputt macht. So, und da arbeiten wir schon seit längerem dran, aber es ist ein ressourcenfressender Prozess und jeder macht es in seiner Freizeit. Dementsprechend zieht sich das alles.
Ja. Das ist schon fast das Schlusswort.
Genau, wir kommen langsam zum Ende. Zum einen müssen wir natürlich auch, weil wir Freifunk Berlin heute zu Gast haben, auf eine Veranstaltung hinweisen, nämlich das Wireless Community Weekend, was in diesem Jahr wieder in Berlin auf der CBase stattfindet. Das wird vom 30. Mai bis zum 1. Juni sein, das ist Freitag bis Sonntag. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Die Berliner sind auch alle herzlich eingeladen.
Sowieso.
Die kommen meistens auch, die schreiben das nur nicht ins Wiki, weil die sind ja eh schon da.
Das kann ich noch nachholen.
Genau, weil mehr ist immer besser. Richtig, und ihr habt ja auch einen Verein gegründet, habe ich gehört.
Ja, es gibt Leute, die einen Verein gegründet haben. Ich selber bin nicht Teil dieses Vereins, aber der soll überwiegend eben organisatorische Aufgaben übernehmen und Standorte und Standortverträge schließen zu können. Also das ist eines der Themen eben, dass man an gewissen Standorten Verträge machen muss. Und das ist dann eben einer Community, die nicht zentralistisch organisiert ist, hat da einfach Probleme. Da ist der Verein ein Hilfsmittel, aber der muss nicht riesig mit Leuten bestückt sein.
Genau so. Handhaben das ja andere Vereine auch. Das
wird noch getunnelt über VPN? wenn Leute Internet bereitstellen über ihre Gateways?
Ja, es wird getunnelt. Ich glaube, es ist auch sehr sinnvoll zu tunneln. Vor den Gesichtspunkten der Störerhaftung und so, die eigentlich abgeschafft, aber man weiß eben, dass es nach wie vor eben Probleme gibt. Und ja, ich würde auch jedem empfehlen, immer zu tunneln.
Genau, da werden wir auch demnächst vielleicht nochmal mit Bea ein Update senden zu diesem Thema. Das ist ja alles wenig erfreulich, wie sich deutsche Gerichte da hier benehmen. Genau.
Vielen Dank, dass du dabei warst, Tobias.
Ja, schön, dass ich da sein konnte.
Die halbe Stunde ist natürlich schnell wieder rum.
Genau. Und vielleicht nächstes Mal haben wir dann vielleicht Bluse. Und
wir sagen das einfach jetzt in jeder Sendung und dann kommt er irgendwann.
Nächstes Mal einfach kommen muss.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.